Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Vor 36 Jahren fiel die Berliner Mauer. Aus diesem Anlass hören Sie die Fluchtnovelle von Thomas Stressle. Darin erzählt der Schweizer Autor die Geschichte seiner Eltern. Sie lernten sich 1965 in Erfurt kennen und lieben. Beide Studenten, 21 und 23 Jahre alt, sie DDR-Bürgerin, er Schweizer. Das kühne Vorhaben lautete Ausreise über den Flughafen Prag. Dafür werden in der Schweiz ein Pass und ein Passstempel gefälscht. Letzterer erweist sich als unbrauchbar. Es ist ein völlig anderer als der, der jetzt in Gebrauch ist. Schnell muss ein neuer Plan her, denn auch sie hat schon alle Zelte in der Heimat abgebrochen. Hören Sie wieder Stefan Merki.
Bierhallenblues. Ein hoher Saal mit gewölbter Decke und ohne Fenster, dafür mit Glasscheiben im Dach. Die Luft war schlecht und auch das Licht. Fahler Sonnenschein fiel durch die matten Scheiben und von der Decke hingen einige Lampen tief in den Raum, die kaum Helligkeit spendeten. Regelmäßig im Saal verteilt standen kleine runde Tische auf einem Bein und von einer Höhe, dass man sich stehend bequem darauf abstützen konnte. Stühle gab es keine. Um jeden Tisch scharten sich 6 Männer, nicht mehr und nicht weniger, als seien sie abgezählt. Jeder hatte ein Bierglas vor sich, aus dem er ruhig und in großen Schlucken trank. Danach stellte er es wieder ab, sah auf den Tisch oder zu Boden oder in den Saal mit leerem Blick, anscheinend ohne Interesse an dem, was um ihn herum vorging, um nach kurzer Zeit das Glas erneut anzusetzen. Kaum war es leer, bekam man ein volles, ohne dass man hätte bestellen müssen. Alle tranken auf dieselbe eintönige Weise. Ein vollkommen gewohnheitsmäßiger Vorgang. Unter den Gästen wurde nicht geredet. Man tauschte auch keine Blicke aus. Es schien zumindest so, als ob man einander gar nicht wahrnehmen würde. Undenkbar, dass einer dem anderen zugeprostet hätte. Die Stille im Saal war bedrückend angesichts der vielen Leute, die sich darin aufhielten. Die einzigen Geräusche entstanden, wenn wieder ein Glas auf dem Tisch abgestellt wurde. Ab und zu noch ein Husten oder Räuspern. Von draußen drang kaum Lärm herein. Bedient wurden die Männer von einer ältlichen Frau, die unermüdlich zwischen der Theke und den Tischen hin und her eilte. Genauso unermüdlich, wie die Männer Bier tranken. Sie nahm am Tresen immer gleich mehrere Gläser auf einmal mit, machte mit ihrem Tablett den Rundgang und stellte, ohne zu fragen oder den Gast auch nur fragend anzublicken, jedem ein neues Glas hin, dessen altes leer war. Dabei machte sie mit Kreide einen Strich auf den Tisch. Sie schien sich lautlos durch den Raum zu bewegen. Keiner der Männer schenkte ihr seine Aufmerksamkeit. Hinter der Theke, im Fond des Saales, stand ein dicker Mann, der unablässig Bier zapfte und die vollen Gläser auf den Tresen stellte. Als mein Vater, noch gänzlich benommen, gleich nach der Ankunft in Prag vor das Flughafengebäude trat, hatte er keine Ahnung, was er nun tun und wohin er sich wenden sollte. Vor der Ankunftshalle stand ein Bus. Mein Vater stieg ein, ohne zu überlegen und zu merken, dass es kein öffentlicher Bus war, sondern einer für russische Soldaten. Im Bus blickten ihn von allen Seiten überraschte Gesichter an. Die Soldaten waren offensichtlich erheitert über den verirrten Fremdling. Man fuhr in Richtung Stadt. Unterwegs wurde rundherum ohne Unterlass geredet und gelärmt. Mein Vater merkte wohl, dass er Gegenstand der Unterhaltung war, wenn er auch nicht verstand, was über ihn gesagt wurde. Immer wieder richtete einer das Wort an ihn, rempelte ihn ein wenig an oder klopfte ihm sogar auf die Schulter. Es war unmöglich, sich zu verständigen, doch wirkte die Stimmung nicht bedrohlich. Draußen eilten die Häuserzeilen vorbei. Der Bus fuhr schnell und unruhig. Es herrschte viel Verkehr. Immer wieder musste der Fahrer anderen Fahrzeugen ausweichen. Man wurde gehörig durchgeschüttelt. Irgendwann muss meinem Vater bewusst geworden sein, dass ihn dieser Russenbus nicht weiterbrachte. Er wusste ja nicht einmal, wo er hinfuhr. Also bahnte er sich einen Weg durch das Gedränge nach vorn und versuchte dem Fahrer begreiflich zu machen, dass er aussteigen wolle. Dieser blickte ihn erstaunt an und bedeutete ihm mit den Händen, dass er hier nirgends halten könne. Wenige Zeit später bremste er jedoch plötzlich, fuhr an die Seite, öffnete die vordere Tür und nickte dem seltenen Fahrgast zu. Der stieg aus, irgendwo an einem Platz. Gegenüber lag ein Bahnhof. Rasch überquerte mein Vater den Platz, ging in die Bahnhofshalle hinein und entdeckte dort ein Bahnhofbuffet. Noch immer benommen trat er ein. Niemand hatte ihn bemerkt, als er in den Saal gekommen war. Er blieb bei der Eingangstür stehen und schaute sich um. Nach dem Stimmengewirr im Bus wirkte die unvermutete Stille befremdlich. An einem der vorderen Tische standen nur 5 Männer. Als wäre der Neuankömmling erwartet worden, war noch ein Platz frei. Keiner sah auf, als er hinzutrat. Alle tranken unbeirrt weiter. Unverzüglich erhielt auch der neue Gast sein Glas. Er musterte den Saal und die Leute so gut es ging, beeilte sich aber, das Bier auszutrinken. Gutes, leichtes, süffiges Bier. Als er damit fertig war, wollte er eigentlich bezahlen und gleich wieder gehen. Er hatte hier nichts verloren. Ehe er sich's versah, stand aber schon ein neues Glas vor ihm. Er wollte der Kellnerin hinterherrufen, doch die Stille im Saal hinderte ihn daran. Ob er wollte oder nicht, er musste das zweite Bier trinken. Dabei ließ er sich mehr Zeit. Die Tische waren so klein, dass man dicht beieinander stand, ohne sich zu berühren. Dennoch fühlte man sich in den Kreis körperlich eingebunden. In der Mitte lagen Aschenbecher, auf der Tischplatte sah man die Abdrücke der Gläser. Einige der Männer stützten sich auf, andere standen aufrecht da und hielten sich an ihrem Glas fest. Zwischen den Tischen lag einiger Abstand, was den Eindruck erweckte, es hätten sich daran lauter kleine Gemeinschaften gebildet. Keine Bilder an den Wänden, nur eine große Uhr. Keine Stuckatur an der Decke, aber das milchige Grün der Scheiben im Dach. Die wenigen Geräusche verhallten im Raum. Der Geruch nach Rauch, Schweiß und Bier war beklemmend. Als gehorchten die Männer einem unbekannten Gesetz, so stetig und notwendig vollzog sich ihr Trinken. Doch verlor die Stimmung im Saal allmählich ihr Bedrängendes und Bedrückendes. Im Gegenteil begann eine gewisse Besänftigung von ihr auszugehen. Sie verströmte Gleichmut. Der Alkohol begann zu wirken. Die Zeit verstrich, ohne sich bemerkbar zu machen. Mein Vater trank sein Bier auf dieselbe eintönige Weise wie alle anderen auch. Nach dem letzten Schluck ließ er das Bierglas diesmal aber nicht mehr los, sondern hielt es fest mit den Händen umschlossen, damit es ihm nicht wieder weggenommen würde. Tatsächlich erschien schon kurz darauf die Kellnerin, wollte das leere Glas abräumen und durch ein volles ersetzen. Er klammerte sich jedoch förmlich an sein Glas und konnte ihr verständlich machen, dass er bezahlen wolle. Widerwillig ließ sie ihn gewähren und gab ihm wortlos Rückgeld auf die Note, die er ihr hingestreckt hatte, ohne zu wissen, was das Bier kostete. Dann wandte sie sich ab und begab sich wieder auf ihre Runde. Keiner blickte ihm nach, als er vom Tisch wegging. Er verließ den Saal und durchquerte die Halle. Als er an einem Abfalleimer vorbeikam, entsorgte er den nutzlos gewordenen Stempel samt der Seife, in der er versteckt gewesen war. Er hatte so viele Mühen darauf verwendet. Nun hätte der Stempel ihm gefährlich werden können. Er trat hinaus auf den Platz. Dort empfing ihn das Getöse der Stadt. Weder hatte er eine Ahnung, wo er war, noch hatte er einen Plan, was nun zu tun sei. Aber er wusste jetzt, wo er hingehen wollte. 19. In die entgegengesetzte Richtung. Von den Hockern einer Bar am Prager Flughafen hatte man freie Sicht auf den Einreisebereich. Man konnte in einen langen Gang mit steinernen Böden hineinblicken, der hinten auf eine Glasfront zulief. Durch die Scheiben war das Flugfeld zu erkennen. Auf halber Höhe des Gangs befand sich auf der rechten Seite der Schalter mit dem Gepäck und daneben die Zollstelle. beide mit zwei Leuten besetzt, Flughafenangestellten und Zollbeamten. Wo der Gang auf die Glasfront traf, bog er in einem rechten Winkel ab nach links. Was dahinter lag, war von der Bar aus nicht einsehbar. Aber wer schon mal in Prag gelandet war, wusste es aus der Erinnerung. Am vorderen Ende des Gangs und mit dem Rücken zur Bar stand ein bewaffneter Polizist, offensichtlich ohne weiteren Auftrag, als die ankommenden Passagiere zu mustern. Ab und zu sprach er einen kurz an, ließ sich etwas zeigen oder erklären und winkte ihn dann durch. Wenn die eintreffenden Fluggäste vor der Glasfront um die Ecke bogen, hatten sie die Grenzkontrolle bereits passiert und den Einreisestempel erhalten. Die dafür vorgesehenen Schalter befanden sich unmittelbar hinter dem rechten Winkel und waren ebenfalls mit zwei Beamten besetzt. Noch weiter hinten war die Ankunftshalle mit den Flugsteigen. Die Bar selbst lag in direkter Verlängerung des Gangs, leicht versetzt nach links. Man konnte aus diesem Winkel nicht nur bis hinten zur Glasfront sehen, sondern auch zu den Schaltern für das Gepäck und den Zoll. Der Polizist ließ sich sogar aus nächster Nähe studieren. Die Bar befand sich im allgemein zugänglichen Bereich, ein Ort für Leute, die warten mussten, bis sie ihre Ankömmlinge in Empfang nehmen konnten. So fiel nicht weiter auf, wenn dort einer längere Zeit saß und immer auf den Einreisebereich blickte. Nur wenige Maschinen kamen an, zumal aus dem Westen. Die Beamten mussten bloß ein- bis zweimal pro Stunde neue Passagiere abfertigen. Dazwischen blieb Zeit, um sich zurückzuziehen, in ein Büro vorne rechts neben dem Gang, während einer für alle die Gesamtaufsicht übernahm. Immer schön abwechselnd. Die Intervalle zwischen der Ankunft von zwei Flugzeugen waren unterschiedlich lang, doch wiederholten sie sich in schöner Regelmäßigkeit. Die Abfertigung der eintreffenden Passagiere dauerte in der Regel 20 bis 30 Minuten. Manchmal ein wenig kürzer, manchmal ein wenig länger, je nach Größe der Maschine und ihrer Auslastung. Hinten an den Schaltern für die Grenzkontrolle bildete sich eine Schlange, die oft bis in die Ankunftshalle zurückreichte. Es war aber der einzige Ort, an dem man bei der Einreise warten musste. Hatten die Passagiere diese Schalter einmal hinter sich, kamen sie einzeln oder zu zweit oder in kleinen Gruppen nach vorn, um beim Gepäck und Zoll relativ flüssig abgefertigt zu werden. Dort staute es sich nur, wenn ein Problem auftrat. Dass wieder eine Maschine gelandet war, konnte man von der Bar aus manchmal hinten durch die Glasfront erkennen. Immer merkte man es aber daran, dass zuerst die Grenzpolizisten das Büro vorn rechts verließen, um sich den Gang hinunter und um die Ecke zu ihren Schaltern zu begeben. Sie hatten den weitesten Weg und mussten die eintreffenden Fluggäste als Erste in Empfang nehmen. Kurz darauf folgten die Angestellten und Beamten, die mit der Gepäckausgabe und der Zollabfertigung betraut waren. Als Letzter bezog auch der Polizist wieder seine Stellung. Dass die Abfertigung sich ihrem Ende näherte, merkte man daran, dass die Grenzpolizisten hinter den letzten Passagieren um die Ecke kamen und an den Leuten bei den Gepäck- und Zollschaltern vorbei in ihr Büro gingen. Ihnen folgten die anderen Angestellten und Beamten, sobald sie ihre Aufgabe erledigt hatten. Als Letzter zog sich auch der Polizist zurück. Blieb immer nur einer übrig. Nach welchem Turnus oder welchen Absprachen ließ sich nicht feststellen. Aber es war immer nur einer, der in diesen Minuten den gesamten Einreisebereich im Auge behielt, in den Momenten zwischen Abfertigung und Ankunft von zwei Flugzeugen. Was die anderen unterdessen in ihrem Büro taten, war von der Bar aus nicht einsehbar. Der Raum war fensterlos. Wahrscheinlich saßen sie herum oder plauderten oder lasen die Zeitung oder hörten Radio oder sahen fern oder schlugen die Zeit tot. Die Gesetzmäßigkeiten in diesen Abläufen fielen erst auf, wenn man sie eingehender studierte. Dann aber wurden sie vorhersehbar. Das einzige Problem war der eine Beamte, der zwischen der Ankunft von zwei Flugzeugen die Gesamtaufsicht hatte. Doch musste es möglich sein, ihn irgendwie abzulenken, ohne größeres Aufsehen zu erregen. Am besten mit einer harmlosen Frage, die sich nicht in einem Satz beantworten ließ. Und es musste genau zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Unmittelbar nach der Landung einer Swissair-Maschine aus Zürich und unmittelbar vor dem Aufbruch der Grenzpolizisten aus ihrem Büro. In diesem Moment würde meine Mutter in die entgegengesetzte Richtung gehen. 20. Schnellbleiche. Als er sie am Bahnhof Prag vom Zug abholte, wusste er nicht, wie er ihr die Sache mit dem Stempel erzählen sollte, ohne sie allzu sehr in Unruhe zu versetzen. Gab es für sie überhaupt noch ein Zurück? Sie hatte alles hinter sich ausgelöscht. Er musste ihr den Notfallplan so darstellen, als ob er ihn von langer Hand vorbereitet hätte, falls es bei der Einreise Schwierigkeiten geben würde. Doch sie wusste bereits Bescheid. Zumindest hatte sie eine Vorahnung. Auch sie hatte bei der Einreise in die GSSR einen roten Stempel in ihrem blauen DDR-Reisepass bekommen, der so gar nicht aussah wie der grüne, den er ihr in seinem Schweizer Reisepass immer wieder gezeigt hatte. Das ist der, den ich fälschen muss. Es konnte allerdings auch sein, dass auf dem Landweg zwischen sozialistischen Staaten andere Stempel verwendet wurden als an einem Flughafen, wo Reisende aus dem Westen ankamen. An diese Hoffnung hatte sie sich auf der ganzen Zugfahrt von der Grenze bis nach Prag geklammert. Ein fabrikartiges Schloss, vorwiegend aus rotem Backstein, furchterregend groß und weithin sichtbar, umschlossen von einer meterhohen Mauer, die oben mit Glasscherben bestückt war. Errichtet an einem Ort, wo im Mittelalter eine Grenzfeste gestanden hatte. Hoheneck. Das berüchtigte Frauenzuchthaus der DDR. In Stolberg im Erzgebirge. Auf halber Strecke zwischen Karl-Marx-Stadt und Zwickau. Gescheiterte Republikflüchtlinge waren politische Gefangene. Doch spielte das für ihren Haftalltag kaum eine Rolle. In Hoheneck wurden keine Unterschiede zwischen den Insassinnen gemacht. In einer perfiden Durchmischung lebten gescheiterte Republikflüchtlinge mit Schwerverbrecherinnen, darunter Mörderinnen, auf engstem Raum, in völlig überfüllten Zellen und unter miserablen hygienischen Verhältnissen, die keinerlei Intimität zuließen, den Übergriffen der Kriminellen ebenso wehrlos ausgeliefert wie der Willkür des Wachpersonals, der sogenannten Wachteln, mit ihren sadistischen Methoden wie Dunkelarrest oder Wasserzelle. Vermutlich würde meine Mutter im Schichtbetrieb billige Bettwäsche nähen müssen für die Versandhäuser in der Bundesrepublik. Sie fielen sich am Bahnsteig in die Arme, doch war für ein richtiges Wiedersehen die Unruhe bei beiden zu groß. Er musste ihr sofort schildern, was er von der Bar aus beobachtet hatte, schon auf dem Weg ins nächste Café. Dort nahm er ein Blatt Papier und zeichnete einen Grundriss des Einreisebereichs am Flughafen. Das ist der Gang, hier biegt er um die Ecke, das sind die Schalter für die Grenzkontrolle. Von da hinten kommen sie. Und ich? Du gehst da lang, während ich den hier... Ja, und was ist, wenn er... Das wird er nicht. Mein Vater hatte eine Unterkunft gebucht in einem Studentenwohnheim in Strahov, am linken Ufer der Moldau und etwas außerhalb der Innenstadt gelegen, auf einer Anhöhe in der Nähe des Strahov-Stadions, der größten Arena der Welt, die zu sozialistischen Zeiten häufig für gigantische Turnveranstaltungen genutzt wurde und mehr als 200.000 Zuschauer fassen konnte. In den Sommermonaten stand das Studentenwohnheim leer und wurde an Touristen vermietet. Als sie in ihrem Zimmer eintrafen, war doch noch Zeit für ein Wiedersehen. Dann packte er aus, was er ihr aus Zürich mitgebracht hatte. Kleider und Wäsche von Grieder, dem eleganten Damen- und Herrenmodegeschäft im Peterhof am Paradeplatz. Westetiketten, die er von Freundinnen in Zürich bekommen hatte und die sie umgehend in ihre Ostkleider einnähen musste. Toilettenartikel, Schweizer Kleiderbügel, die er in seinem Schrank gefunden hatte, eine Reisetasche, die aktuelle Ausgabe des Spiegel, die ganz oben in der Tasche liegen sollte, oder bei Bedarf auch unter dem Arm getragen werden konnte. Einen echten Schweizer Pass. Sie probierte die Kleider an und packte Koffer und Tasche. Ihre Zeugnisse nähten sie ins Futter seines Sakkos ein. Danach ein abendlicher Spaziergang durch Strahov. Ein unwirtliches, weitläufiges Gelände mit sechsstöckigen, kasernenartigen Plattenbauten, im Hintergrund das schwarze Schweigen des Stadions und weitere Sportanlagen. Einige Lokale und ein Park, in dem man sich die Beine vertreten konnte. Sie gingen herum und redeten nicht viel. Möglichst nicht über das, was ihnen bevorstand. Es war auch alles besprochen, soweit es sich vorhersehen ließ. Und über anderes konnte man jetzt nicht richtig reden. Sie wollten bloß zusammen sein und sich ein wenig zerstreuen. Bis sie sich verlaufen hatten und nicht mehr wussten, wie sie ins Wohnheim zurückfinden sollten. Zwei junge Männer kamen ihnen entgegen, wahrscheinlich Studenten. Entschuldigung, wir haben uns verlaufen, können Sie uns helfen? Die beiden blieben stehen, verstanden aber nicht. Also versuchte es meine Mutter. «Izvenitje, ve možete nam pomoć?» Sie gaben keine Antwort. «Sorry, we are lost here. Can you help?» «Of course we can. What are you looking for?» 21. Zurück und hinein. Am anderen Morgen im Taxi zum Flughafen. Die Maschine aus Zürich sollte um 9:15 Uhr landen. Sie waren früh aufgebrochen und mussten sich vor Ort noch ein wenig Zeit um die Ohren schlagen. Während sie an einer Bar unweit des Einreisebereichs einen Kaffee tranken, beobachteten sie die Anzeigetafel mit den Informationen über die ankommenden Flugzeuge, um auf keinen Fall den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Den magischen Moment zwischen Ankunft und Aufbruch. Aus einigem Abstand sahen sie hinüber. Es schien ruhig zu sein. Nur einer stand gelangweilt herum und hatte Aufsicht. Mein Vater kannte ihn schon vom Sehen. Es war ihm jedoch nichts Besonderes an ihm aufgefallen. Ob das eher günstig oder ungünstig war, konnte er nicht beurteilen. Meine Mutter nahm noch einen letzten Schluck aus ihrer Tasse. Sie sahen aus wie ein Paar, das jemanden vom Flughafen abholt. Dann endlich die Anzeige. Die Maschine war gelandet. Mein Vater blieb noch einige Augenblicke sitzen und winkte dann dem Kellner, bezahlte und stand auf. «Du siehst dann ja», und machte sich auf den Weg. Der Aufsichtsbeamte hatte in Richtung des Flugfeldes geblickt und bemerkte ihn erst, als er schon fast vor ihm stand. Er wollte nicht aufgeregt wirken und sprach ihn ruhig an. «Entschuldigen Sie bitte, ich...» Der Beamte war überrascht, aber freundlich, schien jedoch nicht zu verstehen. Tschechisch konnte mein Vater nicht, auch kein Russisch. Also Englisch. Aber auch das war nicht einfach. Man musste sich erst finden, irgendwo in der Mitte der Sprachen. Doch man hatte ja Zeit, der Beamte hatte sonst eigentlich nichts zu tun. Dabei ging es um eine Kleinigkeit. Mein Vater hatte bei seiner Ankunft den Schirm verloren. Er konnte auch genau beschreiben, wie er aussah. Der Beamte wusste zwar auf Anhieb nicht, an wen man sich da wenden könne, nahm sich aber des Problems an und dachte nach.
Jetzt hat er ihn. Und ich kann los. Links vorbei, rechts ist der Aufenthaltsraum. Ganz unauffällig. Weil ganz selbstverständlich. Einfach vorbei. Hat er mich gesehen? Ich kann mich schlicht nach ihm umdrehen. Offenbar nicht. Jedenfalls höre ich nichts. Also weiter. Nicht zu laut auftreten, sonst hört man die Schritte auf den Steinen. Zu den Bildern, die gegenüber der Zollstelle an der Wand hängen. Fotografien mit den Sehenswürdigkeiten von Prag. Soll ich vor einer stehen bleiben oder eine nach der anderen anschauen? Vielleicht besser eine nach der anderen, das wirkt ungezwungener. Und ich gelange weiter hinein. Wann kommen die endlich? Sie müssten doch gleich da sein. Bald kommen sicher auch schon die Grenzpolizisten in meinem Rücken. Jetzt um die Ecke? Da sollte keiner sein. aber ich war da noch nie. Noch kurz ein paar Fotos anschauen und dann abbiegen. Stimmt. Von Ferne. Das müssen sie sein. Jetzt um die Ecke. Hier sind die Schalter für die Grenzkontrolle. Davor eine Stange, damit sich die Leute geordnet anstellen. Da hinten kommen sie. Sonst niemand da. Also weiter ihnen entgegen. Sie sind noch in der Ankunftshalle. Die ersten schon ziemlich weit vorne. An ihnen vorbei und mich dann unter die Leute mischen. Vielleicht werden sie sich wundern. Vielleicht werden sie mich auch gar nicht richtig bemerken. Notfalls muss ich ein wenig Theater machen. Ich hatte mich hier verirrt. Die Vorderen scheinen es eilig zu haben. Nur einer hat mich angeschaut, aber nicht weiter beachtet. Da hinten sind die Leute enger beieinander. Da geht es einfacher. Einfach unter sie. Einen etwas verwirrten Eindruck machen und in ihre Richtung umschwenken. So. Und mitgehen. Wieder zurück und dann hinein. Vorne hat sich bereits eine Schlange gebildet. Ich muss mich einreihen. Links oder rechts?
Bitte, wollen Sie vor?
Sehr nett. Vielen Dank.
Das war der 5. von 7 Teilen der Fluchtnovelle von Thomas Stressle, eine Produktion des MDR, des BR sowie NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen im öffentlichen Raum besser schützen. Im Frühjahr zum Beispiel hatte der Fall einer Joggerin für Aufsehen gesorgt. Ein Mann war der Frau in Köln gefolgt und hatte dabei ihren Po gefilmt. Anzeigen konnte sie ihn aber nicht, weil sein Verhalten laut Polizei nicht strafbar war. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marco Grün.
Bundesjustizministerin Hubig will dafür sorgen, dass es künftig strafrechtlich geahndet werden kann, wenn Männer aus sexuellen Motiven heimlich Frauen filmen. Frauen müssen sich im öffentlichen Raum so selbstverständlich bewegen können wie Männer, das hat Hubig der Rheinischen Post gesagt. Noch in diesem Monat setzen sich die Justizminister der Länder zusammen, um darüber zu beraten. Angestoßen wurde das alles auch von der betroffenen Kölner Joggerin. Sie hatte nach ihrem Erlebnis eine Petition mit dem Namen Voyeuraufnahmen strafbar machen gestartet und dem Justizministerium in NRW übergeben. Fast 140.000 Menschen haben die unterschrieben.
Der